Wer im Gefängnis sitzt, darf in vielen Staaten der USA nicht mehr wählen. Aber US-Präsident werden, das geht trotzdem. Donald Trump, er sitzt auch heute wieder vor Gericht in New York. Ihm drohen in dem Prozess mehrere Jahre Haft. Und er will im November wieder zum US-Präsidenten gewählt werden. Vielleicht macht das eine das andere sogar wahrscheinlicher? In dieser FKM-Folge tauchen wir mit Thorsten Teichmann vom BR ab in die Republikanische Partei und die Gefühlswelten vieler Trump-Fans in den USA. Thorsten war bis 2022 ARD-Korrespondent in Washington und hat Trump hautnah miterlebt. Hallo Thorsten.
Hallo.
Thorsten erzählt uns, warum Donald Trump so extrem erfolgreich ist und warum die Republikaner noch immer hinter ihm stehen. Trotz der Prozesse, trotz der Skandale. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 28. Mai.
Das gab es so bisher noch nie. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA wird ein ehemaliger Staatspräsident angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft New York hat Anschläge
im Bezirksgefängnis von Atlanta erwartet.
Hat vor Gericht in Washington seine Unschuld beteuert.
Es ist nicht ganz so leicht, all die verschiedenen juristischen Probleme, die der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump derzeit hat, auseinanderzuhalten.
Wegen versuchten Wahlbetrugs und seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol angeklagt.
Zudem kistenweise Geheimdokumente aus seiner Amtszeit gelagert hat.
Zu einem sexuellen Missbrauch gekommen sei.
Verurteilte Trump wird vorgeworfen, im Jahr 2016 Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben.
Was glaubst du denn, Thorsten, wie schauen die Menschen in den USA da drauf?
Ich glaube, die Menschen in den USA sind auch überfordert von der Fülle. Also wir haben Anklagen wegen des Vorwurfs, Donald Trump habe versucht, 2020 das Wahlergebnis zu kippen. Wir haben eine Anklage wegen der illegalen Mitnahme von Regierungsunterlagen, die als geheim eingestuft waren. In all diesen Prozessen geht nichts voran. Und was jetzt die meisten verfolgen, ist die Anklage in New York. In New York geht es um die Frage, ob Donald Trump Geschäftsunterlagen gefälscht hat. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft dort gefälscht, mit dem Ziel, andere Verbrechen zu begehen.
Trumps früherer Anwalt Michael Cohen sagt vor den Geschworenen aus, er habe im Auftrag Trumps 2016 Schweigegeld an den früheren Pornostar Stormy Daniels gezahlt, damit dieser eine angebliche Affäre mit dem damaligen Präsidentschaftskandidaten verschweige. Trumps einziges Ziel sei laut Cohen gewesen, Nachteile im Wahlkampf durch die vermeintliche Affäre zu vermeiden. Das könnten die Geschworenen als illegale Wahlkampfhilfe betrachten.
Und das wird sehr stark ausgewalzt. Da gibt es jedes Mal wieder, wenn Trump kommt, im Fernsehen diese Bilder, wie er hinter einem Absperrgitter steht und mit der Presse redet und sich darüber aufregt, dass es eigentlich gar keinen Fall gibt und keine Anklage und dass er hier nur bestraft werden soll, so wie seine Anhänger, weil man an die nicht rankommt, stehe er jetzt da, um ihn zu bestrafen. Und dann können keine Kameras in die Gerichtssaal rein. Es gibt nur Zeichnungen von dort. Und deswegen ist das die Stunde der Gerichtsreporter, die dann im Fernsehen das vorlesen, was ihnen Mitarbeitende, die im Gerichtssaal sitzen, dann texten. Dieser Zirkus hat aber, glaube ich, keinerlei Auswirkungen auf die Menschen in Amerika. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sie es wirklich über die Maßen im Moment konsumieren. Vielleicht in den Late-Night-Shows, aber nicht tagsüber, wenn das wirklich läuft.
Gleich mehrere Gerichtsverfahren, mögliche Straftaten und dann eben auch noch rund um so Themen wie Verschwörung, sexuelle Übergriffe, Pornostars. Das passt eigentlich nicht so richtig zu einem Präsidentschaftskandidaten für eine konservative Partei. Jedenfalls stellt man sich da eher so ein Saubermann-Image vor für einen guten Kandidaten. Wie schauen die Republikaner auf Trump, der da gerade Dauergast vor Gericht ist?
Ja, du kannst zum Beispiel auf den Bildern aus New York sehen, dass ein Teil der Republikaner dort anreist. Also der Sprecher des Hauses, Mike Johnson zum Beispiel, war da.
President Trump is a friend and I wanted to be here to support him.
Da sind auch Leute dabei wie J.D. Vance, ein republikanischer Politiker, der sich Hoffnung darauf macht, womöglich eine Kandidatur als Vizepräsident zu bekommen von Trump.
I think this trial is absolutely ridiculous. I think it's a sham prosecution.
Da ist ein Rückhalt von einem Teil der republikanischen Partei, dem Teil, der wirklich der Meinung ist, dass Trump der richtige Kandidat ist und mit dem wollen sie starten und mit dem werden sie auch die Wahl gewinnen. Das ist das, was sie immer wieder sagen. Und alle anderen sind gegen Trump und gegen sie. Und das wird dort vor dem Mikrofon immer wieder ausgetauscht.
Und wie ist das gewichtet innerhalb der Republikaner? Hat er da noch Rückhalt oder ist die Partei zerrissen über Trump?
Die Partei ist zerrissen, ja, aber schon über Jahre hinweg jetzt. Und natürlich hat das sehr viel mit der Person Trump zu tun. Schon als das losging, als man Trump zum ersten Mal 2016 dann nominiert hatte, bevor man ihn nominiert hat, haben sich viele Republikaner auf die Hinterbeine gestellt und haben gesagt, das ist nicht unser Kandidat.
Wenn wir jetzt mal auf die Gerichtsprozesse aktuell schauen und das, was da möglich wäre. Also mehrere Jahre Gefängnis stehen da im Raum. Mal angenommen, Donald Trump würde dazu verurteilt. Würden die Republikaner dann trotzdem an ihm festhalten?
Ja, weil die Republikaner als Partei im Moment dort stehen, wo die Basis steht. Und die Mehrheit der Basis unterstützt Donald Trump, auch als Präsidentschaftskandidaten. Das ist total faszinierend. Also im Grunde tut er der Republikanischen Partei nicht gut, wenn wir es so betrachten, dass er ja Wahlen gewinnen muss. Also die letzte Präsidentschaftswahl 2020 haben die Republikaner verloren. Auch die Midterm-Wahlen haben sie in vielen Bundesstaaten verloren. Sie haben Kandidaten von Donald Trump unterstützen lassen, die nicht die Mehrheit gefunden haben bei den Wählern. Und dementsprechend ist eben die Frage, warum kommen sie trotzdem nicht von ihm los?
Ja, warum kommen Sie nicht von ihm los?
Also im Rückblick bleibt mir immer wieder ein Ereignis in Erinnerung und das war im Dezember 2017. Das war ein Wintertag in Washington D.C. und im Weißen Haus war eine Pressekonferenz angekündigt. Es war eine Pressekonferenz mit sämtlichen Abgeordneten der Republikanischen Partei. An der Südseite des Weißen Hauses und um den Eingang dort gehen so Treppen drumherum. Die waren alle aufgereiht, ganz fein auf den Treppen und unten standen Trump und hinter ihm zum Beispiel Vizepräsident Pence, aber auch der Sprecher des Hauses damals war das Paul Ryan. Und der bindende Moment war im Grunde der Inhalt.
It's the largest, I always say the most massive, but it's the largest tax cut in the history of our country.
Es war ihm nämlich gelungen, eine Reform des Steuerrechts auf den Weg zu bringen, die enorme Entlastung gebracht hat für alle Amerikaner, aber vor allen Dingen für höhere Einkommen und Unternehmen.
3.2 Trillion Dollars, just think of it, in tax cuts for American families, including doubling the standard deduction and doubling the child tax credit.
Da hat Trump für die Republikaner geliefert. Da hat er ein Thema, was sie haben und was sie auch immer wieder vorbringen, umgesetzt. Und vielleicht müssen wir einfach nochmal zurückgucken, was vorher passiert war. Vorher gab es die Übernahme der Amtsgeschäfte, die weniger geordnet war als in den vergangenen Jahren. Die Republikaner, eine sehr konservative, eine sehr geordnete Partei, hatten sich das sicher anders vorgestellt. Dann gab es den Konflikt mit FBI-Direktor Comey, der dann gegangen worden ist, also der gefeuert worden ist. Und dann kam ein Sonderermittler, der die Untersuchung sollte, die Beziehung zwischen der Trump-Wahlkampagne und Russland. Es gab einen sogenannten Muslim-Ban, den hatten die Anhänger von Trump so genannt. Das war das Einreiseverbot für mehrere mehrheitlich muslimische Staaten in die USA und das über Nacht, sodass an den Flughäfen in den USA Menschen ankamen, die schon im Flieger saßen und auf einmal nicht mehr ins Land kamen, aus was auch für immer Gründen. Der musste wieder kassiert werden dann.
Also ein sehr holpriger Staat.
Über Monate hinweg. Nichts funktionierte und dann kam man doch zusammen und schaffte es, eine Steuerentlastung zusammenzuschreiben, die einen Umfang haben sollte über 10 Jahre von 3 Billionen US-Dollar. Billionen, nicht Milliarden, nicht Millionen, Billionen.
Mhm.
All diese Aufregung war Ende Dezember auf einmal vergessen und die Republikaner hatten das Gefühl, das kann vielleicht doch ganz gut werden. Die Stimmung war so Cheerleader-mäßig. Also die sind nach vorne getreten und jeder hat dann einen netten Satz über Donald Trump gesagt.
Now, Mr. President, I have to say that you're living up to everything I thought you would. You're one heck of a leader.
Orrin Hatch, das ist ein Senator aus Utah, sehr konservativ, sagte also, Donald Trump, du setzt genau das um, was ich von dir erwartet habe. Und andere wiederholten dann Sätze, in denen dann dieser Wahlkampfslogan von Make America Great Again, Amerika wieder großartig machen.
For allowing us to have you as our president and to make America great again.
Also man hat im Grunde ihm nach dem Mund geredet und du wusstest, er hat die Republikaner im Sack.
Aber abseits dieser Steuerreform, geht es bei Donald Trump nicht eher um ihn als Person und weniger um Inhalte?
Genau. Also er hat sicher politische Themen besetzt, auf denen er ganze Bevölkerungsgruppen zu sich rüberholen konnte. Zum Beispiel die Gruppe der evangelikalen Christen, die sehr strenge Auslegung, teilweise wörtliche Auslegung der Bibel verlangen, die hat er gewonnen durch das Versprechen, die Gerichte mit Richtern zu besetzen, die das bisherige Abtreibungsrecht kippen werden in den USA. Aber er bedient eben auch das Gefühl der Überforderung. In einer Welt, in der sich alles verändert, eben auch in der Kleinstadt in Amerika, in der Menschen in die Kleinstadt ziehen, die vorher nicht da waren, oder die Kleinstadt hat keine Möglichkeit mehr, dass Leute einziehen und man wird immer älter und es kommt niemand mehr dazu. In dieser Situation ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu verstehen, was sich sonst noch alles verändert auf der Welt. Und Trump gibt einem die Antwort darauf, du musst dich gar nicht ändern. Es ist alles okay so, wie es ist. Und das spiegelt im Grunde eine Krise wider, eine politische Krise, weil man keine Antworten mehr findet auf die wirklich drängenden Fragen, die existieren. Sagt man, das muss sich ja gar nichts ändern. Es kann ja alles so bleiben.
Ist es nicht das klassische Versprechen des Konservatismus, dass alles schon okay ist, wie es ist und die ganzen Forderungen, was zu ändern, übertrieben und unnötig sind?
Genau, das funktioniert ja nicht mehr. Also das ist die Krise der konservativen Seite, die eben mit diesem alles kann so bleiben, wie es ist, zum Beispiel auf die Herausforderung der Einwanderung aus Mexiko genauso wenig eine Antwort haben wie den Demokraten zum Beispiel. Und da setzt sich Trump drauf und der kann das bedienen und kann sagen, ist aber egal, machen wir trotzdem so.
Ja, genau das nennt man ja mittlerweile Trumpismus. Also unter anderem vereinfachte Antworten auf komplizierte politische Fragen zu geben. Aber zum Trumpismus gehört ja auch, Menschen zu mobilisieren und aufzustacheln gegen die sogenannten Eliten. Wie gut passt das denn zu den Republikanern?
Das ist der Bruch, weil sie ja im Grunde Teil der Elite sind.
Ja, genau.
Und das ist ganz interessant, das fängt früher an als Trump. Also schon Ende der 70er Jahre haben Politiker Wahlkampf gemacht, die sich wählen lassen wollten in den Kongress, in den einzelnen Bundesstaaten, wo sie herkamen, und haben gesagt, ich gehe nach Washington, um aufzuräumen. Washington arbeitet nicht für euch, sondern nur für sich selbst. Ich werde das ändern.
So ein bisschen, ich bin einer von euch.
Immer, ich bin einer von euch. Und in Washington haben sie keine Ahnung. Das war das Rezept. Die da oben. Und das war das Rezept, um gewählt zu werden. Aber dieses Rezept, wenn man das immer weiter anheizt, führt halt irgendwann dazu, dass man sagt, wir stellen das alles in Frage. Wir stellen komplett den politischen Betrieb in Washington in Frage. Ich glaube, es kommen noch Ereignisse dazu. Das sind Ereignisse wie zum Beispiel der Irakkrieg. Ereignisse, die keinen großen Rückhalt hatten in der Bevölkerung. Die für Amerika im Grunde dafür gesorgt haben, dass man sich übernommen hat, militärisch in der Welt. Das sind Ereignisse wie zum Beispiel die Tatsache, dass Abgeordnete in den USA weiter Aktiengeschäfte machen können, obwohl sie Abgeordnete sind. Auch mit dem Wissen, das wir haben. Die Aktienportfolios von Abgeordneten in den USA entwickeln sich im Schnitt 12% besser als der Markt. Das sind Sachen, die gehen ja nicht spurlos vorbei. Sowas hat Konsequenzen.
Also das heißt, die Leute fühlen sich nicht verstanden und vielleicht auch zu einem gewissen Teil ausgenutzt von einer Elite in Washington, die sich da bereichert.
Ich glaube, es sind zwei Schritte. Also sie fühlen sich zuerst nicht verstanden, sie fühlen sich womöglich auch überfordert. Und dann wird ihnen aber erklärt, alles liegt daran, dass es eine Elite in Washington gibt, die dich nicht versteht. Und sie machen die Verbindung. Und das geht über Jahrzehnte so. Und das ist politischer Ausdruck. Und damit schafft man Mobilisierung in Wahlkämpfen, wo es eigentlich um die Themen gehen müsste. Und das ist eine Tendenz, die es schon immer gab. Nicht nur bei den Republikanern, sondern auch bei den Demokraten im Wahlkampf. Und die wurde immer deutlicher und immer stärker. Also irgendwann war sozusagen das Misstrauen gegenüber Washington dann so groß, dass das der Wahlkampf sehr stark besetzen konnte und Abgeordnete darauf geachtet haben. Und Trump hat mit seiner Form von Trumpismus und MAGA und Make America Great Again und Kampf gegen die Eliten im Grunde das aufgegriffen, sich draufgesetzt und das nochmal perfektioniert.
Was löst Trump damit aus bei seinen Anhängern?
Da gehe ich auch nochmal zurück ins Jahr 2019. Als Donald Trump dann als Präsident schon entschieden hat, er will wieder kandidieren. Und das Ganze hat er auf einer seiner Trump-Rallies verkündet. Die fand in Orlando statt, das ist in Florida, in einer großen Arena.
Vor etwa 20.000 Zuhörern in Orlando erklärte der 73-Jährige, sein Wahlkampfmotto laute Keep America Great. Amerika muss großartig bleiben. Unter ihm werde das Land besser dastehen als je zuvor, so Trump.
Du kommst dahin vor diese Arena, Glasfassade außen, und dann sitzen da ganz viele Menschen schon. Auf Campingstühlen zum Teil. Andere haben solche Partyzelte mit, weil es ist Florida, es ist heiß und schwül und man muss sich irgendwie in den Stunden davor vor der Sonne schützen. Es gibt ganz viel Merch, also es gibt alles Mögliche. Es gibt Tassen, es gibt T-Shirts, es gibt Flaggen, alles mit Trump, alle seine Sprüche. Es gibt den American Eagle in jeder Form, die du haben möchtest. Es ist im Grunde die Atmosphäre eines Rockkonzerts.
Dass Menschen vor Konzertarenen campen und Merch kaufen, das könnten wir uns jetzt in Deutschland rund um Politik, rund um einen Politiker gar nicht vorstellen.
Everything is bigger in America.
Ja.
Und deswegen ist natürlich der Wahlkampf auch größer und deswegen spielt eben die Identifikation auch eine größere Rolle. Aber ich fand schon, dass es besonders war, dass das auf diese eine Person so zugeschnitten war. Wie man sich anzieht, wie man spricht. Wirklich mit jedem Satz, mit allem, was man zeigt, waren die Menschen dorthin gekommen, um zu zeigen, ich werde für Trump stimmen. Und dann kommt man ins Gespräch.
So, what brings you here?
Trump!
So, what about Trump? What is so exciting about it?
He's great!
What is he doing for you that is so great?
Lowering taxes, getting jobs in here.
I'm here for the party. And, you know, Trump knows how to party. Okay?
Das hört sich so ein bisschen für mich an, als seien das weniger Wähler oder politische Anhänger, sondern richtige Fans.
Das sind Fans. Und das sind Fans von Trump und von seiner Show, die er da abzieht. Und ich habe zum Beispiel mit Ray aus Daytona Beach gesprochen.
I get chills sometimes. Everyone here supports the country, so you kind of get that feeling.
Der ist total aufgeregt. Das gibt ihm irgendwie so einen Vibe. Und jeder, der hier ist, unterstützt das Land oder ist für Amerika. Ja, und das sei ein ganz großartiges Gefühl. Und das würde ihn ganz, ganz glücklich machen, die Unterstützung, die Amerika als Land erfährt.
Also das sind direkt die ganz großen Worte, ne?
Ja, und das ist diese Form der Zugehörigkeit und dieses Gefühl, ich bin Teil dieser Gruppe. Und das ist auch noch ein Argument, was du immer wieder hörst. Ich will kein Politiker.
We didn't vote for Trump because he's a Republican. We voted for Trump because he's a businessman.
Also Politik hat einen so schlechten Ruf bekommen über dieses, die denken nicht an euch, die denken nur an sich. Und dieses Bild immer wieder wiederholt worden, sodass sie auch Trump eben nicht als Politiker, sondern eben nach wie vor als ein Außenseiter wahrnehmen. So wie sie womöglich eben sich selbst auch als Außenseiter wahrnehmen.
Wie tritt Donald Trump dann auf bei dieser Rallye?
Diese Show da drin funktioniert eben sehr stark auch wir als Gemeinschaft.
Mhm.
Und wir gegen die anderen. Und insofern war natürlich wahnsinnig viel Bashing da, Fake News, herziehen über die Presse, die nicht richtig berichten würde, immer wieder.
The fake news will say headlines. He didn't fill up the arena, you know.
Und das war ganz spannend, weil wir standen in der Mitte der Arena und die Kameras, die es im Saal gab, die hatten das Skript von der Rede schon. Und du konntest immer sehen, wenn die Kameras auf uns schwenkten, dann kam als nächstes wieder der Satz Fake News. Und alle buhten uns aus, die wir da in der Arena standen.
Ask them right there. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. That's a lot.
Und du schaffst damit eine Atmosphäre von wir gegen die anderen oder auch du bist mit uns oder mit den anderen. Aber du musst dich entscheiden. Und das schafft Zugehörigkeit.
You know what I say?
Wo die Menschen ja auch das Gefühl haben, außerhalb der Arena oder außerhalb des Platzes sich immer rechtfertigen zu müssen für Trump. Er wird kritisiert, die Politik wird kritisiert. Innerhalb der Republikaner gibt es Zoff, die Partei ist zerrissen. Von außen sowieso. Demonstrationen gegen ihn. Und das ist alles noch vor Corona und vor George Floyd, sondern das ist wirklich noch im Sommer 2019. Und aus diesem Gefühl heraus, dass du dich immer rechtfertigen musst, siehst du hier auf einmal, erstens, denen geht's genauso, die verstehen mich und zweitens, ich bin nicht allein. Und wenn ich nicht allein bin und die anderen denken auch so, dann bin ich richtig.
One people, one family and one glorious nation under God. And together we will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again.
Diese Rallye, von der du erzählt hast, die war 2019. Kommen wir mal zum jetzigen Wahlkampf und Donald Trumps jetziger Situation. Also er hat es geschafft, dieses Gefühl zu erzeugen und sogar einen richtigen Personenkult um ihn rum. Trotzdem gibt es jetzt eben diese Fülle an Prozessen gegen ihn mit ungewissem Ausgang. Glaubst du, die Prozesse werden einen Einfluss auf den Wahlkampf haben?
Ja, aber womöglich nicht so, wie wir denken. Was ihm jetzt gelingt, ist, all die Vorwürfe, die es gibt, zu verwenden. Und zwar zu verwenden im Interesse seines eigenen Vorteils. Also er stellt sich wirklich dahin und sagt halt, ich bin angeklagt, weil sie eigentlich euch jagen wollen. Der Staat in seinem Overreach versucht, an euch zu kommen. Und alles, was das noch trennt, bin ich. Ich stelle mich dazwischen. Und das zeigt eben auch nochmal so, ihr seid richtig, ihr habt recht, aber die anderen wollen euch deswegen bekämpfen. Er stellt sich dorthin und sagt nach wie vor, ihr seht ja, was passiert, die Wahl 2020 wurde uns gestohlen. Er ist der abgewählte Präsident, es gibt ganz viele Verfahren, die keinerlei Belege dafür gefunden haben, dass es eine Unregelmäßigkeit, Wahldiebstahl gab 2020. Biden ist der Gewinner und er muss das gar nicht mehr stark ansprechen, sondern er sagt nur, beim nächsten Mal machen wir es richtig, 2024. Und das Letzte, der Sturm auf das Kapitol.
Unfassbare Szenen, die sich mitten in der US-Hauptstadt abspielen. Wütende Anhänger von noch Präsident Trump haben in Washington das Kapitol gestürmt. Den Sitz des Kongresses, der Herzkammer der amerikanischen Demokratie. Zig Demonstranten sind sogar bis zum Sitzungssaal des Repräsentantenhauses und in die Rotunda vorgedrungen.
Auch das benutzt er. Viele Menschen, die ihm da gefolgt sind, sind verurteilt worden, sitzen im Gefängnis. Und es gibt in Amerika so etwas wie ein, sie nennen sich Gefangenenchor des 6. Januar.
Justice for All, featuring President Donald J. Trump and the J6 Choir.
Also Gefangene vom Sturm aufs Kapitol haben einen Song aufgenommen, natürlich die Nationalhymne. Und die spielt Trump bei seinen Events jetzt vor. Und er spricht auch nicht von Häftlingen, sondern er spricht von Hostages, von Geiseln. Und damit benutzt er das Ganze und schafft nochmal eine viel stärkere Beeinflussung und dreht das nochmal ins derart Absurde. Und alle Republikaner, die jetzt zum Prozess in New York kommen und sich dort mit aufstellen und zu sehen sind mit ihm, die unterstützen das im Grunde mit. Die müssen nicht der gleichen Meinung sind, aber sie sehen es als ein Mittel, um im November 24 die Wahl zu gewinnen.
Also, wie schätzt du das ein? Werden Donald Trump diese Prozesse gegen ihn dann im Wahlkampf sogar eher nutzen?
Im Moment ist das der Fall. Mhm. Im Moment ist er damit präsenter, als er es vorher war. Also die Prozesse, zumindest die Form der Prozesse, hat ihm bisher etwas genutzt.
Was müsste denn passieren, damit die Republikaner Trump nicht mehr unterstützen würden?
Es müsste langweilig werden. Wenn es langweilig wird und wenn Trumpismus und Trump die Leute anödet und damit nicht mehr die Möglichkeit besteht, eine Wahl zu gewinnen, dann würden wahrscheinlich Republikaner die Reißleine ziehen. Die Partei ist tief gespalten. Es gibt diesen Block, der den Präsidenten nicht nur unterstützt, sondern im Grunde ihm folgt, auch in dem, was sie sagen, dem, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten. Das ist auch eine Entwicklung, die nicht nur mit Trump zusammenhängt, sondern eben über Jahrzehnte gegangen ist. Wirklich absurdeste Forderungen aufstellen und sie trotzdem durchsetzen oder verteidigen.
Also vor allen Dingen ultrakonservative Forderungen.
Ich würde das ja nicht mal mehr als ultrakonservativ, sondern es sind teilweise wirklich Forderungen, die mit der Realität nicht unbedingt immer was zu tun haben.
Mhm.
Also das sage ich nicht wertend, sondern wirklich fasziniert davon, dass politische Forderungen aufgestellt werden, die in einer modernen Gesellschaft eigentlich gar nicht in der Form umsetzbar sind.
Wie dann zum Beispiel der Muslim-Ban?
Ja, oder zum Beispiel Mexiko zahlt für die Mauer. Das bringt das Problem, das reale Problem der Einwanderung ja nicht auf den Punkt. Also das ist ja nicht das Thema. Eine Mauer hilft uns ja nicht bei der Einwanderung. Aber die Diskussion wird darüber gar nicht geführt. Und dann gibt es aber eben viele Republikaner, die sind rausgedrängt worden. Und das ist auch nochmal was Faszinierendes am Trumpismus. Wer nicht der gleichen Meinung ist, fliegt raus. Es gibt keine Möglichkeit, Dissens zu haben mit dem, was da vorne auf der Bühne passiert oder was gerade vor den Gerichtsverhandlungen passiert und trotzdem noch in der Partei zu sein. Sondern das sind alles Politiker, die ihr Mandat aufgegeben haben, die sich aus dem Kongress zurückgezogen haben. Und deswegen ist das in der Form eigentlich auch keine Partei mehr im demokratischen Sinne, sondern wirklich das, was Trump sagt. Es ist eine Bewegung. Und eine Bewegung muss sich nicht an die Spielregeln halten in seinem Sinne. Eine Bewegung muss keine Wahlen anerkennen. Eine Bewegung muss auch keine internationalen Verträge anerkennen. Und das gibt ihm persönlich jeden Spielraum, nur über sich zu sprechen, aber es gibt den Menschen um ihn herum die Möglichkeit, ganz eigene Spielregeln zu setzen.
Thorsten, vielen Dank dir für deine Einschätzung.
Ja, vielen Dank für die Zeit.
BR-Journalist Thorsten Teichmann war mehrere Jahre ARD-Korrespondent in Washington und hat dort die Präsidentschaftswahlen 2020 beobachtet. Und sobald ein Urteil in New York fällt, in dem aktuellen Prozess gegen Trump, findet ihr alle Infos dazu auf tagesschau.de. Morgen geht's bei 11KM um die rechte Fraktion im EU-Parlament. Denn Europas Rechtsaußenparteien gehen auf Abstand zur AfD und haben die Partei ausgeschlossen. Wer aber steckt eigentlich hinter dem vermeintlichen Block der europäischen Ultrarechten? Und was wollen Politikerinnen und Politiker wie Le Pen, Meloni, Wilders und Orban eigentlich? Das hört ihr morgen bei 11KM in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst Podcasts hört. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Adele Messmer, Konrad Winkler, Jacqueline Bretschek und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Mein Podcast-Tipp für euch heute dreht sich auch um die Politik in den USA. In Amerika, wir müssen reden, ordnen Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Ehefrau Jiffa Bourguignon die Schlagzeilen ein.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffa, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.
Amerika, wir müssen reden, findet ihr genau wie 11KM auch in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!